Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Sie forschte unter anderem über das Nichtvergessen von traumatisierenden Erlebnissen. An sie selbst wird aber kaum erinnert. Die Rede ist von Cecil Vogt, eine herausragende Hirnforscherin, die 13 Mal für den Nobelpreis vorgeschlagen wurde. Ihre Erkenntnisse sind bis heute relevant für die Wissenschaft. Doch ihr erging es wie vielen Frauen, die um 1900 eine Wissenschaftskarriere anstrebten. Die wenigsten durften überhaupt studieren und sie hatten kaum Chancen im Wissenschaftsbetrieb. Gerade ist ein Buch über Cecil Vogt erschienen und das hat Ursula Storos zum Anlass genommen, mehr über das Leben der Pionierin der Hirnforschung und die Situation damals von Frauen an Hochschulen in Erfahrung zu bringen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in Deutschland heftig darüber debattiert, ob Frauen studieren dürfen. Die ersten Hochschulzulassungen für Frauen hierzulande gab es 1900 in Baden. Im selben Jahr veröffentlichte der Neurologe und Psychiater Paul Julius Möbius einen Essay mit dem Titel »Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes«. Frauen, so behauptete Möbius, könnten gut auswendig lernen. Selbstständig denken, kombinieren oder Dinge erfinden, könnten Frauen aber nicht. Fazit?
Dass die Wissenschaften von den Weibern keine Bereicherung erwarten können, ist demnach begreiflich. Die wenigen weiblichen Gelehrten, deren Namen die Geschichte der letzten zwei Jahrtausende enthält, waren gute Schüler, nichts weiter.
Mit solchen Thesen stand Möbius nicht alleine da, sagt die Wissenschaftshistorikerin Professorin Annette Vogt vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Sie verweist auf das Gutachten »Die akademische Frau«, herausgegeben 1897 von Arthur Kirchhoff.
Kirchhoff fragte also die Professoren von Hamburg bis München, sind sie für das Frauenstudium? Dann war die Mehrzahl dieser befragten Professoren aber immer noch die Meinung, die Unis müssen geschlossen bleiben, Frauen dürfen nicht rein.
Vor allem Mediziner und Historiker lehnten die Zulassung von Frauen zum Studium strikt ab. Und das zu einem Zeitpunkt, als die allermeisten europäischen Universitäten für Frauen bereits geöffnet waren. Eine der Frauen, die trotz aller Widerstände in Deutschland Karriere machte, war die Neurowissenschaftlerin Cecil Vogt. Die Autorin Dr. Birgit Kofler-Betschart hörte ihren Namen zufällig auf einem europäischen Neurologenkongress und wurde neugierig.
Und da gibt es auch eine Vogt-Erkrankung, die nach Cecil Vogt benannt ist. Und habe mir gedacht, es ist schon ungewöhnlich, dass diese Frau so früh so spannende Leistungen gebracht hat in der Hirnforschung und in Vergessenheit geraten ist.
Cecil Vogt, 1875 als Cecil Meunier in Frankreich geboren, wurde 13 Mal für den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin nominiert, bekam ihn aber nie zugesprochen. 1989 ehrte die Deutsche Post sie mit einer Briefmarke. Trotzdem kennt heute kaum jemand ihren Namen, während ihr Mann, der Gehirnforscher Oskar Vogt, immerhin im Brockhaus-Lexikon auftaucht.
Man spricht ja vom berühmten Matilda-Effekt.
Benannt ist dieser Effekt nach der US-amerikanischen Frauenrechtlerin Matilda Joslyn Gage, die Ende des 19. Jahrhunderts dieses Phänomen beschrieben hat.
Das heißt, wenn eine Forscherin und ein Forscher an einem bestimmten Projekt beteiligt sind oder einem Ergebnis beteiligt sind, dann wird sozusagen die Leistung eher dem Mann zugeschrieben, vor allem von der Nachwelt.
Cecil Vogt wurde 1900 in Paris zur Doktorin der Medizin promoviert. Schon da forschte sie zusammen mit ihrem Ehemann. Zuerst an der Universität Berlin, ab 1919 dann an dem von ihm gegründeten Neurobiologischen Institut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Die Eheleute waren überzeugt, dass Veränderungen in der Hirnrinde bestimmte Verhaltensweisen oder Erkrankungen erklären.
Das war natürlich schon sehr fortschrittlich. Man konnte ja damals ins Gehirn noch nicht hineinschauen. Ein großes Interesse hatte Cecil aber auch immer sozusagen für die Psychologie und für die psychotherapeutische Arbeit. Und da war so eine ihrer großen Arbeiten, mit denen sie sich beschäftigt hat, das sogenannte Nicht-Vergessen-Können. Also eigentlich das Gegenteil von der Freudschen Verdrängung.
Dysamnesie. Menschen können ihre traumatisierenden Erlebnisse nicht vergessen. Ein Konzept, das in der Medizin bis heute Geltung hat. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Cécile Vogt von den männlichen Kollegen dafür ausgelacht, sagt Birgit Kofler.
Weil es schwer aushaltbar war für manche Professoren in den Universitätsinstituten, dass da sozusagen eine junge Frau in einem außeruniversitären Institut interessante neue Erkenntnisse publiziert, dass so mancher eingesessene Professor den Saal verlassen hat, aus Protest gegen diese Zumutung.
Eine Widersprüchlichkeit, so die Berliner Wissenschaftshistorikerin Annette Vogt, die übrigens mit ihrer Namensvetterin Cécile nicht verwandt ist, gab es dabei. Trotz der strikten männlichen Ablehnung akademisch gebildeter Frauen wurden sie spätestens ab 1910 in Deutschland dringend gebraucht. Vor allem als Lehrerinnen an Mädchenschulen und in der Chemieindustrie. An den Universitäten waren Karrierechancen für Frauen aber gering. Die erste Frau, die es schaffte, wissenschaftliche Assistentin zu werden, war die Physikerin Lise Meitner. 1912 wurde sie Mitarbeiterin von Max Planck.
Und dann gibt es einen ersten Schub im Ersten Weltkrieg. Die Männer sollen für Kaiser und Vaterland kämpfen. Und an den Unis fehlen die Assistenten. Und sie haben also dann zwischen 1914 und 1918 vergleichsweise viele Assistentinnen. Die werden aber sukzessiv 1918, 19, 20 wieder rausgedrängt.
Die Männer, die den Krieg überlebt hatten, wollten zurück in ihren Beruf, auf ihre Positionen. Die Frauen mussten weichen. Cécile Vogt betraf das nicht. Seit 1919 war sie Abteilungsleiterin und wissenschaftliches Mitglied der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Damit, so Birgit Kofler, war sie gleichgestellt mit den Institutsdirektoren. Eine anerkannte und tatsächlich bezahlte Wissenschaftlerin und nicht mehr nur eine quasi Privatgelehrte am Privatinstitut. In den folgenden Jahren erhielt sie zahlreiche Ehrungen.
Sie ist 1932 in die Deutsche Akademie der Naturforscher zu Halle, also in den Leopoldina, aufgenommen worden. Das ist wahrscheinlich die höchste Ehrung, die im damaligen Deutschland möglich war. Unnötig zu sagen, auch da gab es kaum Frauen außer ihr.
Nachdem in Deutschland 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen, passte ihnen eine hochgeehrte Wissenschaftlerin genauso wenig ins Konzept wie ein Ehepaar, das gleichberechtigt wissenschaftlich forscht, sagt Birgit Kofler.
Also in so nationalsozialistischen Hetz- und Kampfblättern werden die beiden auch immer wieder als sogenannte weiße Juden bezeichnet. Also das war ein Propagandabegriff der Nazis, um Leute schlecht zu machen sozusagen, die zum einen mit jüdischen Wissenschaftlern zusammengearbeitet haben und zum anderen aus der Perspektive der Nazis jüdische Gesinnung hatten.
Cécile und Oskar Vogt verließen 1937 ihr angesehenes Institut in Berlin und gründeten ein neues privates Forschungsinstitut im Schwarzwald. 1948 wurde die Max-Planck-Gesellschaft Nachfolgerin der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Die anerkannten Hirnforscher Cécile und Oskar Vogt wurden nicht gebeten, wieder dort zu arbeiten.
Diejenigen, die nach 1937 an dem Hirnforschungsinstitut weitergearbeitet haben und die im Geiste des Nationalsozialismus weitergearbeitet haben dort und auch an Verbrechen beteiligt waren, die gab es immer noch und hatten natürlich alle kein großes Interesse, dass die Vogts zurückkommen, weil das hätte ja vielleicht auch ein schlechtes Licht auf sie geworfen.
Ursula Storost erinnerte an Cécile Vogt. Mehr über das Leben dieser Wissenschaftlerin ist nachzulesen in dem Buch von Birgit Kofler-Betschart Cécile Vogt, Pionierin der Hirnforschung, das im Überreuter Verlag erschienen ist.